Stefan Raab gibt im Namen von Hans-Christian Ströbele das Hanf frei und der hat mir gerade schon eine Kritik zugeraunt. Der sagt, wieso tanzen die Leute nicht? Es sind ja viele da, aber alle sitzen. Woran liegt das? Okay, Hans-Christian Ströbele ist oft beschrieben worden, nicht immer liebevoll, das wissen Sie selbst sicher am besten. Er ist die Geißel der Koalition, auch der mit grüner Beteiligung übrigens. Er ist natürlich die Geißel der eigenen Partei, er ist aber auch Liebling Kreuzberg. Die Zeit hat sie jetzt erst gesehen als unbeugsamen Spießer. Auch das wird an Ihre Wehr geheftet. Sie sind das dienstälteste Mitglied im parlamentarischen Kontrollgremium. Sie haben zusammenaddiert 21 Jahre Ihres Lebens im Bundestag gearbeitet, wobei die Legislatur noch nicht rum ist, aber der größte Teil dieser 21 Jahre schon. Sie haben einen prallvollen Terminkalender und ich freue mich sehr, dass der Termin bei uns heute Abend noch reingepasst hat. Nochmal herzlich willkommen, Herr Ströbele. Und ich muss dazu sagen, die Dachlounge war vorhin schon sehr gut besucht. Ich würde aber sagen, in den letzten 10 Minuten hat sich hier der Besucherzustrom verdoppelt. Also ich denke mal, das sind die Groupies, die in ihrem Kielwasser gekommen sind. Wir haben gerade Stefan Raab gehört, ist lustig und so weiter, klar. Aber gelesen habe ich, dass Sie dem Rausch nicht so besonders zugetan sind. In der Zeit als Anwalt war Eierlikör mit Milch das Äußerste, habe ich gelesen. Was allerdings auch einigermaßen exzentrisch ist, das muss man zugeben. Aber das mit dem Hanf-Song ist Ihnen trotzdem so wichtig, dass es in Ihrer Biografie auf ströbeleonline.de, können Sie gleich überprüfen, eingetragen ist. 2004 Platz 4 der deutschen Single-Charts und zwar zwischen den beiden Gewinnen des Kreuzberger Direktmandats, das erste Mal 2002, dann nochmal 2005 und noch weitere Male. Wieso ist Ihnen das so wichtig mit dem Song?
Also erstmal sage ich guten Abend. Es gehört. Und dann herzlich willkommen. Ich versuche jetzt ein paar Sachen zu erklären. Also es ist in der Tat so, dass ich seit 25 oder mehr Jahren wirklich drogenfrei lebe. Ich trinke auch keinen Kaffee. Ich rauche keine Zigaretten, trinke kein Bier, also oder sonstige alkoholische Getränke. Und zwar ganz einfach, weil mir das so besser bekommt. Aber ich finde das eine der größten Ungerechtigkeiten unserer Zeit, dass wenn man sich volllaufen lässt auf dem Oktoberfest oder hier bei verschiedenen anderen Festivitäten auf der Straße oder in der Kneipe, dann wird man bewundert von allen. Das erzählt man dann am nächsten Tag. Au, war ich voll gestern. Ich kann mich an nichts mehr erinnern und so. Und selbst bei Bundestagsabgeordneten ist das so, wenn das Oktoberfest ist, dann sind die 3 Tage, und zwar nicht nur die Bayern, sondern auch andere, irgendwie in München und kommen dann wieder und schwärmen davon, wie toll das doch ist und so. Und da kann ich immer nur sagen, wieso ist dann die wesentlich mildere und ungefährlichere Droge, ist eine Droge, Hanf oder Cannabis, verboten. Und ich habe viele Menschen verteidigt, die in diesem Zusammenhang verurteilt worden sind, zum Teil zu hohen Freiheitsstrafen. Und das habe ich nie verstanden, das finde ich zutiefst ungerecht. Selbst im Fernsehen, also vor jedem Fußballspiel, kann man lernen, dass man eigentlich ein Bier trinken müsste, das ist ja ein alkoholisches Getränk. Also man kann öffentlich werben, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Aber Hanf darf man nicht in der Tasche haben, darf man nicht rauchen, darf es nicht auf seinem Balkon anbauen. Das ist so ungeheuerlich, dass ich mich dagegen aufgelehnt habe und einen langen Kampf für die Legalisierung führe. Und wir sind auf einem guten Weg. Nur leider hat das die Drogenbeauftragte der Bundesregierung noch nicht verstanden.
Ja, manche Grüne sehen das allerdings so wie Sie. Vor allen Dingen auch mit dem Anbau auf dem heimischen Balkon. Sie gelten ja als Aktenfresser, haben sich hier gerade auch apostrophiert, man könnte sagen als Asket. Sie sind ein unermüdlicher Arbeiter, tragen Infos zusammen, entwickeln Strategien. Haben Sie sich selbst mal gefragt, wieso diese Selbstdisziplin, die Sie ja vorleben oder ausstrahlen, im spaßbetonten bis zügellosen Kreuzberg so einen guten Anklang findet?
Ja, das wissen ja die meisten nicht.
Ach, ehrlich?
Also die ich vertreten habe als Anwalt, ich war ja 30,
Hoppla, was war das?
Das war der Stock. Okay. Ich gehe am Stock. Okay. Also die 30 Jahre war ich als Anwalt tätig, überwiegend als Strafverteidiger, habe unendlich viele Leute auch aus Kreuzberg verteidigt. Und die waren dann natürlich auch im sozialistischen Anwaltskollektiv, was wir damals gegründet haben, oder dann später in meiner Anwaltspraxis, und haben dort gesehen, mehrere Wände voller Akten. Und daher wissen Sie natürlich, der beschäftigt sich damit. Und manchmal ist er ja auch effektiv damit, da haben Sie ja auch von profitiert, wenn Sie eine anständige Verteidigung dann bekommen haben. Und diese Akten habe ich heute noch. Die werden jetzt aufgefüllt durch weitere 200 Leitsordner aus dem Deutschen Bundestag.
Ja, auf die Akten kommen wir noch, aber wie passt das zusammen? Der Asket, der die Haschrebellen verteidigt.
Die Haschrebellen, ja, das stimmt. Die hießen damals die umherschweifenden Haschrebellen, Georg von Rauch und andere. Die trafen sich im Tiergarten und haben da in der Runde den Joint kreisen lassen. Auch damals habe ich das nicht genommen. Ich habe das deshalb nicht genommen, weil ich nicht mag, wenn mir meine Gedanken durcheinander gebracht werden, wenn ich irgendwie im Kopf beeinflusst werde. Das mag ich überhaupt nicht von niemand und auch nicht von einer Droge. Deshalb habe ich das gelassen und habe auch nie ausprobiert. Aber ich habe eben miterlebt, wie da Leute dann im Gefängnis gelitten haben, und das war für mich überhaupt nicht nachvollziehbar. Und offenbar hat jetzt nicht meine, dass ich jetzt so ein Aktenschnüffler bin, aber meine Wirkung, also als Rechtsanwalt, als Strafverteidiger und später dann als Politiker, da Eindruck gemacht. Sonst hätte ich ja nicht immer größere Mehrheiten im Wahlkreis bekommen.
Man könnte vielleicht die Theorie anlegen, dass Sie arbeitssüchtig sind. Ich zitiere hier mal Hans-Magnus Enzensberger: Der Eintritt in die Politik ist der Abschied vom Leben, der Kuss des Todes. Jürgen Leinemann hat das aufgegriffen in einem Buch, in dem er das Politikmachen als Sucht beschreibt, Höhenrausch. Sind Sie denn in dem Sinne süchtig? Ist das Ihre Sucht?
Ja, ja.
Ja. Klar. Ihre Frau sitzt da vorne, würden Sie das bestätigen? Ja, okay. Aus aktuellem Anlass vielleicht noch mal ein kurzer Blick nach Kreuzberg. Sie haben ja 2002 dezidiert für sich geworben, indem Sie dem übergrünen Joschka Fischer gegen ihn agitiert haben. Ströbele wählen heißt Fischer quälen. Das versucht jetzt Canan Bayram als linke Grüne, also ihr Direktmandat zu verteidigen und zu bekommen. Auch wenn das vielleicht zu Ungunsten von Renate Künast ausfallen könnte. Erkennen Sie da Ihre eigenen Kämpfe wieder im aktuellen Wahlkampf?
Also erstens mal ist das eine Geschichtsklitterung. Ich habe nicht den Wahlkampf geführt mit dem Slogan oder das immer wieder gesagt. Ich habe das, glaube ich, nicht ein einziges Mal gesagt.
Außer, das stand auf Ihrem Plakat. Ist zufällig, die Buchstaben sich dort so
das
sortiert.
Das Plakat stammt von einem sehr renommierten Künstler der 70er Jahre, der heißt Gerd Seyfried, der viele solche Karikaturen gemacht hat. Und der hat die große Menschenmenge aller derer, die mich nun in den Bundestag wünschen, gezeichnet. Und auf einem T-Shirt von einem dieser Menschen, da steht so ein kleiner Spruch. Das war aber nicht der Wahlkampfspruch, sondern da standen auch viele andere Sachen. Also das wird übertrieben. Und als ich das Plakat vorgestellt habe, habe ich es auch Joschka Fischer vorgestellt. Der hat ein bisschen indigniert gelächelt, aber hat mir das, glaube ich, auch nicht übel genommen. Also so war das nicht.
Und wir halten fest, Sie antworten mir nicht auf die Frage, was das mit dem Wahlkampf heute zu tun hat.
Mit dem Wahlkampf heute hat das zu tun, dass Nachfolgerin, die Kandidatin, die ich unterstütze, sehr unterstütze. Ich habe jetzt fast, glaube ich, 10 Veranstaltungen mit ihr gemacht, bin auch auf der Straße. Man kann mich auch am Wochenende auf 3 Veranstaltungen mit ihr treffen, zum Beispiel bei Suppe und Wuppe heißt das, glaube ich. Das ist ein Straßenfest in Friedrichshain. Aber auch bei einer Demonstration gegen den Überwachungsstaat, wird sie überall dabei sein. Und ich finde sie gut. Sie ist im Kiez verankert. Und zwar sehr. Sie hat ja auch ein Direktmandat schon gewonnen und ist Abgeordnete im Abgeordnetenhaus damit. Sie ist eine linke Grüne. Und sie ist glaubwürdig. Was will man noch mehr? So jemand muss ich so unterstützen.
Okay. Hans-Christian Ströbele geht als grüner Abgeordneter nach der Bundestagswahl. Bei uns bleibt er noch ein bisschen. Vielen Dank bis hier. Der RBB wird am Sonntagabend eine super Doku zeigen. Die heißt Bürger Ströbele. Und ich freue mich sehr, dass der Bürger Ströbele da ist. Herzlich willkommen nochmal. Die Filmemacher werden uns im Laufe der Sendung noch berichten, wie die Zusammenarbeit war mit Hans-Christian Ströbele. Deswegen stehen hier noch zwei leere Sessel. Vorher, Herr Ströbele, würde ich gern noch mal mit Ihnen zurückblicken auf Ihren Weg als Anwalt in die Politik nach Bonn und dann von der Bonner Politik nach Berlin. Dem Spiegel haben Sie im Sommer gesagt, der junge Mann, der damals die RAF verteidigt hat, würde sicher mit Verwunderung auf den Mann blicken, der ich heute bin. Was würde denn der junge Mann dem Alten sagen? Oder ihm vorwerfen?
Dass nicht genügt, sich hier politisch einzumischen und im Bundestag zu versuchen, die notwendige radikale Veränderung der Gesellschaft in Deutschland und weltweit zu erreichen. Ich war damals auch aktiv in der außerparlamentarischen Opposition. Und die erste Generation der RAF, die stammten ja nahezu alle aus der außerparlamentarischen Opposition. Eine ganze Reihe kannte ich auch vorher von Demonstrationen, Teach-ins, Veranstaltungen, Diskussionen. Deshalb habe ich deren Verteidigung übernommen. Das wird immer falsch gesagt, weil das einfach auch falsch ist. Ich habe nicht die RAF vor Gericht verteidigt, sondern ich habe die Gefangenen, also die Beschuldigten, die Angeklagten aus der RAF verteidigt gegen die Strafvorwürfe, die gegen sie erhoben worden sind. Da ging es um die Frage, waren sie es überhaupt und was jemand anders und was war der Hintergrund, der gesellschaftliche Hintergrund und so. Also da war ich in der Tat sehr engagiert und ich habe auch die Revolution für notwendig gehalten. Das tue ich übrigens heute immer noch.
Ja, haben Sie uns am 1. Mai erst in einem Interview gesagt. Ja. Wenn Sie sagen, der junge Anwalt würde sagen, das ist nicht genug, dann würde ich tatsächlich gerne noch mal hören, was Sie geschrieben haben 1985 in einem Strategiepapier für die Klausur Ihrer Fraktion. Das ist aus der Biografie von Stefan Reinecke, die im vergangenen Jahr erschienen ist. Ich kürze ein bisschen. Wenn wir uns schon auf diese seltsame Art von Demokratie einlassen, ist es unsere Aufgabe, den Parlamentarismus beim Wort zu nehmen. Dabei geht es beileibe nicht darum, diese pervertierte Variante von Demokratie zu akzeptieren. Jetzt kürze ich ein wenig. Gerade wenn wir die Letzten sind, die die in der Verfassung verankerten Grundsätze ernst nehmen, dann werden wir gehört. Okay, und Sie nicken nochmal bekräftigend dazu. Da steckt Furor drin, Empörung, vielleicht auch eine Prise Verachtung. Das heißt, Sie respektieren auch nach wie vor die Verfassung, das Parlament nicht? Nö, das hat sich doch geändert.
Also für die Verfassung war ich immer. Nur weder die Gerichte noch die Gesellschaft noch die Parteien haben die Verfassung ernst genommen, das Grundgesetz und die Grundrechte. Wir sind häufig mit Anträgen gescheitert, wo wir uns auf die Verfassung berufen hatten, dann haben die immer gesagt, die Richter, also wenn sie gar nichts mehr wissen, dann berufen sie sich auf die Verfassung. So ungefähr, da ist ja nichts Konkretes drin. Nein, ich habe damals die parlamentarische Demokratie für falsch gehalten, mache ich gar kein Hehl draus. Und da bin ich, das ist der Punkt, wo ich heute und auch da 1980 schon eine etwas anderer Meinung gewesen bin, weil inzwischen fällt mir auch keine andere Regierungsform ein, die besser ist. Nur, und das habe ich auch nicht nur damals gesagt, sondern in meiner letzten Rede im Bundestag, wo ich zum ersten Mal in meiner ganzen Laufbahn 17 Minuten geredet habe, ich habe mich einfach nicht...
Was Sie mit einem gewissen Stolz erfüllt, ne? Weil sonst bekommt man 3, 4, 5 zugeteilt.
Genau, sonst kriegt man nur 3 oder 5 von der kleinen Fraktion und da habe ich einfach weitergeredet. Die Frau Pau war da Parlamentspräsidentin und hat mich auch nicht unterbrochen und hat das eben gewähren lassen. Und da habe ich auch gesagt, ich möchte erreichen und wünsche mir von den Abgeordneten, die da sitzen, die dann auch weiterbleiben und von den Neuen, die kommen, dass sie das Parlament wieder zu der ersten Macht im Staate machen, dass sie unabhängig sind, dass sie sich nicht nur die Koalitionsfraktionen als Gehilfen oder Beschützer der Regierung ansehen. So ist das nämlich heute im Bundestag. Und dass sie zur Kenntnis nehmen, dass sie keinerlei Weisung, weder von ihrem Vorstand, noch von ihrem Fraktionsvorstand, noch von irgendeinem anderen unterworfen sind. So steht das im Grundgesetz. Und ich habe mich unheimlich gefreut. Am vorgestern oder am Dienstag hatte ich ja meine letzte Sitzung im Deutschen Bundestag. Da hat der jetzige Parlamentspräsident Lammert auch eine Abschiedsrede gehalten. Und da kommt diese Passage fast gleich vor. Mhm. Ich bin dann nachher zu ihm hingegangen und habe gesagt, Herr Lammert, das habe ich auch schon gesagt.
Und Sie sind tatsächlich, merken wir bei der Gelegenheit, per Sie, ja? Mit Herrn Lammert, der ja im Bundestag auch einige Jahre verbracht hat. Dann ist man immer noch per Sie oder
ist
man dann
Norbert? Ich habe immer die Distanzen gehalten, überall. Wissen Sie, ich war in 5 Untersuchungsausschüssen, wahrscheinlich der Abgeordnete mit den meisten Untersuchungsausschüssen, den es je im Bundestag gegeben hat. Ich habe das jetzt nicht geprüft, ich nehme einfach mal an. Ich bin der einzige grüne Abgeordnete im Parlamentarischen Kontrollgremium für die Geheimdienste. Ich bin in diesen ganzen Jahren, seit 1999 war ich, das bin da der Dienstälteste und Älteste, ich bin da nie zu deren Sommerfeste feiern, Abende, wo sie Abgeordneten eingeladen. Ich bin da nicht hingegangen, weil ich gesagt habe, ich will diese Distanz wahren, um mir ein unabhängiges Urteil zu erhalten und dann richtig zu reagieren. Ich bin jetzt zum ersten Mal letzte Woche und dann 3 Wochen vorher zu einer Sommerfete des Bundesnachrichtendienstes.
Das hat mir nämlich Ihr Büro erzählt, dass Sie zum Herbstempfang der Geheimdienste gehen würden. Wo ich dachte, ein schöner Termin.
Die haben im Schloss Charlottenburg getagt. Da bin ich hingegangen, die haben sich alle gewundert. Zum ersten Mal erscheint er da. Da sind viele Leute, ich weiß es nicht, 1000 oder so, also ganz viele, auch eingeladen von anderen Diensten und so. Und habe da mit denen, habe immer gesagt, wo sind denn hier die Agenten? Ich war ja hier noch nie.
Die mit den Schlapphüten.
Und ich habe mein Dortsein noch so ein bisschen aufgemotzt, indem ich gesagt habe, wissen Sie, ich bin ja eigentlich nur hier, weil ich kontrollieren muss. Ich muss sie doch kontrollieren, ob sie hier nicht viel zu viel von unseren Steuergeldern ausgeben, weil diese Feten werden ja mit Steuergeldern veranstaltet. Und haben das, glaube ich, geglaubt.
Sie könnten das Publikum glänzend unterhalten, indem Sie vielleicht auch noch ein bisschen mehr aus dem parlamentarischen Kontrollgremium erzählen. Okay. Ich würde tatsächlich gerne noch mal zurück zu diesem Bild von dem jungen Mann, der die RAF verteidigt hat, und dem Mann heute und der Verwunderung, die zwischen den beiden existiert. Was würden Sie denn dem jungen Mann, der Sie mal waren, sagen? Würden Sie vielleicht mit Otto Schilly sprechen? Nur Idioten verändern sich nicht.
Nein. Ich habe einfach eingesehen, dass wir hatten die Vorstellung von einer Räterepublik, aber ich wusste damals nicht und weiß auch heute nicht, wie das genau funktionieren soll. Bei der parlamentarischen Demokratie glaube ich, das, was ich auch 1980 gesagt habe, dass es da Möglichkeiten gibt, eröffnet. Wenn man die wirklich ernst nimmt, im Kern ernst nimmt und lebt, dann glaube ich, dass man damit auch tatsächlich Veränderungen und auch große Veränderungen hinkriegen kann. Das sehen wir ja immer wieder auch daran, dass die Bevölkerung durchaus bereit ist, weil sie abgegessen sind von dem Establishment, von der herrschenden Klasse, haben wir damals gesagt. Sie wollen da auch was anderes und ich glaube, die würden auch eine Partei wählen und mit Mehrheit eine Partei wählen, die da ganz was anderes will, die wirklich
die
Bürgerrechte an die Spitze stellen.
Diese Partei, die ganz was anderes will, die wählbar ist und die mit...
Das waren die Grünen 1980, als ich sie mitgegründet habe. Und das steht auch in den ersten Programmen drin. Da haben wir uns auch für eingesetzt. Ich gebe Ihnen zu, dass das heute schwer zu erkennen ist. Manchmal, um das mal milder auszudrücken.
Okay, dann wollen wir aber ganz kurz noch hören, wo liegen Ihrer Ansicht nach die Chancen der Grünen heute? Also es klingt nicht so, als würden Sie für Schwarz-Grün reden.
Nee, da halte ich überhaupt nichts von. Das sage ich auch überall. Also ich gehörte bei den Grünen nie zu denen, die gesagt haben, keinesfalls in eine Regierung gehen. Nee, aber ich habe gesagt, wenn uns einer lässt und wenn wir da tatsächlich was erreichen, dann sollte man das versuchen. Leider hat das beim letzten Mal nicht geklappt von 1998 oder nur ganz, ganz weniges geklappt. Einige Sachen sind da schon gut gewesen. Aber dann soll man das auch machen. Aber mit der Union kann ich mir das wirklich nicht vorstellen. Nicht, weil da auch nicht sympathische Leute dabei sind. Also einige von denen haben sogar nach meiner Abschlussrede im Bundestag geklatscht und sind aufgestanden.
Okay, vielen Dank bis hier. Ich versuche gleich mit Ihnen über den Privatmann Ströbele zu reden. Dankeschön. Nimmt keine Drogen, wie eben gehört, ist seit 1967 verheiratet in einem Milieu, in dem eine Ehe, insbesondere zu der Zeit, alles andere als end of cool gewesen ist, arbeitet viel. Als ich in ihrem Büro neulich angerufen habe und gefragt habe nach Musik, die wir hier spielen können, die vielleicht was über ihr Leben erzählt, hat ihr Mitarbeiter gesagt, ja klar, der Hanfsong. Also nicht wegen der Musik, sondern nur der Sache wegen. Es geht immer über die Sache. Das Äußerste, was ich in der Presse finden konnte, so über den Privatmann Ströbele ist, steht kurz nach 7 auf, frühstückt gerne Quark, pflückt gerne Brombeeren beim Haus der Großmutter im Odenwald, backt zu Weihnachten Christstollen. Vorher, also bevor Sie gekommen sind, habe ich mit Michael Kessler über Hobbys geredet. Wissen Sie, was das ist?
Das wusste ich mal, aber ich kann Ihnen aus einer laufenden Praxis von Ausüben von Hobbys nichts berichten.
Ach so, ich dachte viel berichten, nichts berichten. Nee, haben Sie vor, sich welche zuzulegen?
Nein, ich komme kaum dazu, mal einmal im Jahr oder zweimal im Jahr ins Kino zu gehen. Ich komme überhaupt nicht dazu, Bücher zu lesen. Also in der Weihnachtspause, da sind so 14 Tage Pause, habe ich dann mal schnell ein Buch durchgelesen, aber sonst nicht. Ich habe unendlich viele, die ich noch lesen muss. Das ist traurig und das ist ein riesiger Mangel, den ich auch bekenne. Ich hoffe, dass sich das ändern lässt. Aber die Sachen, die Sie gesagt haben, das mache ich tatsächlich gerne. Sie haben den Pflaumenkuchen vergessen.
Ja, da dachte ich, vielleicht ist Ihnen das zu dicht an Angela Merkel. Deswegen habe ich den draußen gelassen. Nee.
Also ich behaupte mal, meiner ist besser. Ich habe Ihren noch nicht probiert. Aber das ist ein ausgezeichneter Hefeteig. Inzwischen backe ich den auch mit Dinkelmehl. Und das Allerbeste sind nicht Zwetschgen da drauf, sondern Bauernpflaumen aus Brandenburg.
Diese dicken Runden?
Nee, die kleinen Runden. Mhm. Also die müssen klein sein, die müssen innen so gelblich sein. Und die sind ausgezeichnet und schmackhaft. Und früher habe ich immer bei meinen Wahlerfolgen, das war ja immer September. Also
ja,
jetzt
optimal.
Ne, ist ja dieses Jahr auch wieder. Da bin ich dann zu dem Abendlichen, wo wir dann angeguckt haben, wie das mit den Stimmen aussieht und ob es klappt. Nachdem es dann geklappt hat, habe ich ein Blech mit Kuchen, den ich noch vorher an dem Sonntag gebacken hatte, dann mitgebracht. Wahrscheinlich schaffe ich das heute nicht, weil in diesem Jahr die Bauernpflaumen nicht kaputt gegangen sind, aber die Bienen, denen war es zu kalt, um die zu bestäuben, habe ich gelernt. Deshalb habe ich das Hobby ja jetzt leider nicht ausgeübt, aber ich würde das gerne, ich würde das auch gerne häufiger machen. Ob ich dazu komme, glaube ich im Augenblick nicht, aber vielleicht.
Okay, das aus Ihrem persönlichen Rezeptebuch nicht mehr zu berichten gibt als Christstollen und Pflaumenkuchen, würde ich doch noch mal gerne mit Ihnen auf das politische Leben zurückgucken. Was würden Sie denn, also nach Erfolgen wird ja immer gern gefragt, aber was würden Sie denn sagen, war Ihre größte Blamage, wo Sie heute noch denken, oh, das hätte ich nicht tun sollen, das hätte ich nicht sagen sollen, so hätte ich nicht abstimmen sollen?
Also dieses Größte und Höchste und Schönste und so, das finde ich immer ziemlich alberne Fragen, weil das...
Vielleicht, weil es unangenehm ist, drüber zu reden?
Ja, nee, weil das fällt einem doch nicht ein, dann sagt man irgendwas und dann eine halbe Stunde später denkt man, ach, da habe ich ja völlig das und das vergessen. Also das war ja viel dramatischer. Also natürlich gab es im Bundestag auch Situationen, wo ich mich ungeheuer geärgert habe, die auch sehr, sehr...
Über sich oder über andere?
Auch über mich. Auch ungeheuer anstrengend waren. Zum Beispiel, wenn ich mal bei wichtigen Debatten, es gibt ja hin und wieder wichtige Debatten im Bundestag, nicht von meinem Fragerecht Gebrauch gemacht habe, weil ich einfach zu bequem war. Weil man stellt sich immer das so vor, und die Abgeordneten, Kollegen, die waren wahrscheinlich auch der Meinung, der Ströbel, der sitzt da immer und bibbert drauf, dass er irgendwie Zwischenfragen stellen kann und irgendwelche unverschämten Thesen da aufstellen kann. Das hat mich immer sehr viel Kraft gekostet, sich da aufzustellen und was zu machen. Manchmal habe ich das nicht gemacht und habe mich dann nachher fürchterlich geärgert, weil dann ein ganz wichtiger Gesichtspunkt fehlte. Zum Beispiel, wenn es um den Krieg in Afghanistan ging, der ja inzwischen fast 17 Jahre dauert und offenbar immer weitergeht. Die finden kein Ende. Und jedes Jahr sterben da 3.000, 4.000 Menschen und ein Mehrfaches wird verletzt. Hoffnungslose Geschichte. Da muss man doch dazwischenhauen. Ich kann doch das nicht weiter mit ansehen. Und ich hoffe mir, dass der neue Bundestag den Mut fasst, da rauszugehen aus Afghanistan.
Dann halte ich für mich fest, wenn wir Sie fragen, was das größte Versäumnis ist, dann antworten Sie sinngemäß die Arbeit, die ich nicht gemacht habe, die Meldung, die ich nicht gemacht habe, also alles, was noch zu tun ist. Sie sind, wie viele Kolleginnen und Kollegen im Bundestag ja auch, Jurist. Das wird auch oft kritisiert, da debattieren so die Juristen unter sich. Schadet aber offenbar nicht, wenn man da entsprechend beschlagen ist. Sie haben es gerade gesagt, statt Platz 1 von der Spiegel-Bestsellerliste darf es bei Ihnen gerne noch ein Leitsordner sein, noch ein Gutachten, noch ein Bericht. Wie kommt es denn, und da hoffe ich jetzt doch nochmal auf eine private, persönliche Antwort, dass Sie trotzdem auf Western stehen. Das habe ich in dem Film gelernt, den wir um 9 zeigen werden. Sie stehen auf Western. Da wird ja nicht immer alles juristisch einwandfrei geregelt. Da wird auch in den Rücken geschossen zum Beispiel.
Ja, also ich vermisse, dass auch im RBB auch spät abends, schon gar nicht um 20 Uhr oder so, 20.15 Uhr.
Gleich die Attacke, oder? Ich frage, wieso ist es so gleich die Attacke?
Western gemacht, weil ich in der Tat Western 100-mal lieber sehe als diese abgegessene Krimis, die haben wir heute aber
vorgestellt. Das wird man im RBB sicher sehr gerne hören.
Die gucke ich mir mal nicht. Also, weil die Western, die haben ja auch eine inhaltliche Botschaft, das habe ich erst später erkannt, als sie fehlten, nämlich, das ist die US-amerikanische Ideologie, wie man Konflikte klärt.
Piff, paff.
Ja, der Revolvermann geht los und schießt so lange Leute tot,
bis die Welt wieder
bis
gut
alle
ist.
Gerichtet sind. Ja,
also, okay, ne? Also das halten wir mal fest, oder? Ich würde sagen, es gibt eine Denkpause auf Radio 1. Das Böse muss besiegt werden und das macht selbstverständlich der Gute. Dafür werden die Gesetzestexte dann auch mal zur Seite gelegt. So macht es zum Beispiel Gary Cooper in High Noon. Und wenn nun Western das einzige Steckenpferd neben Pflaumenkuchen und Chris Stein von Hans-Christian Ströbele sind, dann hören wir eben bis zur nächsten Runde,
warten
die
Sie
mit
mal,
den beiden
eins,
Filmen.
Eins fällt mir
heute
noch ein.
In der schönsten Abmoderation.
Mein liebster Film ist nicht in Western, obwohl ich die gerade Cooper und High Noon und so erinnere ich mich an alle Szenen, weil ich ihn häufig gesehen habe. Mein liebster Film ist Some Like It Hot. Manche mögen es heiß.
Ah, oh, schade.
Mit Marilyn Monroe, da kann ich immer wieder neu reingehen und mache immer wieder neue Entdeckungen über ganz skurrile Humor, der da zum Ausdruck kommt. Und das ist sogar so, dass ich Teile dieses Films schon im politische Regen übernommen habe.
Sehr gut.
Weil mir die dann bei der Rede eingefallen sind und dann eingebaut habe.
Das wäre natürlich schön zu wissen, ob Ihnen das mit High Noon auch schon gelungen ist, Zitate einzuschleusen oder gar Taten. Das hören wir jetzt. High Noon, Do Not Forsake Me. Vielen Dank. Frank Miller muss erschossen werden. Das ist in etwa der Sinnzusammenhang, der in diesem Song wiedergegeben wird. Hans-Christian Ströbele scheidet nach dieser Legislaturperiode aus dem Bundestag. Anlass für den RBB, eine Dokumentation über den grünen Politiker zu produzieren, wenn schon kein Western, was Herrn Ströbele natürlich viel lieber gewesen wäre. Sie wird am Sonntagabend gezeigt und ist wirklich wunderbar. Bürger Ströbele heißt der Film und diesen Film verdanken wir Rolf Scheller, Simone Dobmeier und Thorsten Striegnitz. Die beiden Letztgenannten sind heute hier. Herzlich willkommen.
Herr Scheller, der Rolf ist auch hier.
Ja, danke. Sie hätten die Möglichkeit gehabt, 1000 Geschichten ist vielleicht übertrieben, aber doch ein paar Dutzend Geschichten zu erzählen. Könnte sein, der Sohn aus gutem Hause, der RAF-Anwalt, wobei wir vorhin gehört haben, darf man gar nicht sagen, sondern der Verteidiger von Menschen, die für die RAF gearbeitet haben. Taz-Mitgründer wäre was gewesen, vielleicht auch menschgewordener Albtraum der grünen Realus. Welche Geschichte wollten Sie beide denn erzählen? Um welchen Ströbele ging es Ihnen?
Also, um den Hans-Christian Ströbele ging es uns. Also es ist schwer zu sagen. Ich glaube, dass diese 45 Minuten ganz schön knapp sind, um dieses Leben zu erzählen. Mhm. Das war auch unser Problem. Und unsere Neugier war, wir hatten so ein ideales Bild von einem, also der loyale Politiker, das trägt man so in sich. Und wir wollten auch einfach, das war Neugier rauszubekommen, ist das jetzt ein Bild, was wir haben, weil wir wollen einen loyalen Politiker, jedenfalls einer soll nicht korrupt sein. Und deshalb, es war wirklich so, und dann haben wir gesagt, und jetzt wollen wir wissen, was steckt dahinter. Und deshalb ist diese Frage mit den Facetten schwierig. Wir wollten tatsächlich dem Wesen Hans-Christian Ströbele näher kommen.
Okay, so wie Sie es jetzt sagen, Herr Striegnitz, klingt es tatsächlich nach Annäherung an einen Helden oder an zumindest eine leuchtende Gestalt. Welche Idee hatten Sie, worum ging es Ihnen, was wollten Sie erzählen, Frau Dobmeier?
Also ich habe Hans-Christian Ströbele das erste Mal tatsächlich in Kreuzberg gesehen, als er damals Wahlkampf gemacht hat. Da haben sie auch mir sozusagen auf dem Biertisch ihren Wahlzettel hingelegt.
2002?
2002 muss das gewesen sein, ja. Und das Bild hatte ich natürlich auch noch im Kopf. So. Und ich wollte einfach wissen, was ist das für ein Mensch, der sowas macht? Der einfach durch die Kneipen zieht und zu den Menschen sagt, hier, wählt mich. Und auch mit den Leuten redet. Das habe ich durchaus auch erlebt. Also sie sind ja auch stehen geblieben und haben mit den Menschen auch gesprochen. Und das fand ich beeindruckend.
Jetzt müssen Sie es ein bisschen hinnehmen, dass wir so über Sie reden. Aber natürlich können Sie jederzeit dazwischen grätschen oder auch revidieren.
Wir leben in einem freien Land.
Bitte? Was? Wie bitte?
Wir leben in einem freien Land.
Da ja, das ist doch schön. So, jetzt bietet dieser Film schon die Chance, das eigene Bild zu formen. Ne? Also wenn ein Protagonist gefragt wird, machst du da mit? Ist es für den die Gelegenheit, zu gucken, wie präsentiere ich mich, was gebe ich preis, was nicht, wie offen oder vielleicht auch wie reserviert war denn die Zusammenarbeit?
Also es gibt zwei Aspekte. Der eine ist eine sehr große Freundlichkeit, mit dem uns Herr Ströbele entgegengetreten ist. Wir kamen auch ein bisschen später in den Film. Und damit auch eine Offenheit. Er hat uns ein 5-Stunden-Interview gegeben und es gab keine Tabus. Es gab auch keine, wenn man mit Politikern zu tun hat, es gab auch keine Zettel aus seinem Büro, bitte fragen Sie ihn das oder bitte fragen Sie ihn das nicht. Gab es nie. Es gab auf der anderen Seite einen Punkt, wir hatten so eine wunderschöne Idee, wird man im Film sehen. Ich wollte den Film gerne damit beginnen, dass Hans-Christian Ströbele in einem Porsche durch die Brandenburger Landschaft donnert. Das hat seine Gründe. Und dann hatten wir beide ein Gespräch und dann sagte Herr Striegnitz, was immer Sie sich auch künstlerisch ausdenken, das mag ja in Ordnung sein. Aber am Ende bleibt das Bild Porsche Ströbele. Und das kommt in die Medien. Und da hat er einfach gesagt, mache ich nicht, dann müssen Sie sich was anderes ausdenken. Also natürlich haben wir erfahren, wie jemand das Bild von sich auch in der Hand hat. Aber auf der anderen Seite sind wir auch jemandem begegnet, der sehr wohl bereit war, von sich zu erzählen.
Wie würden Sie das schildern, Herr Ströbele? Also hat Ihnen das Spaß gemacht, auch an diesem Bild mitzuarbeiten? Oder war das immer ein bisschen nervig, dass man mitbedenken musste, was nun dabei rauskommt, wenn ich mich in einen Porsche setze und durch Brandenburg donner?
Also das mit dem Porsche ist eine extra Geschichte, aber die Mitwirkung in dem Film muss ich Ihnen ehrlich beantworten, nee. Mir ist das manchmal auf die Nerven gegangen und mir hat das auch nur ganz bedingt, wenn ich so richtig in Fahrt war, dann macht es ein bisschen Spaß. Aber wenn ich dachte, morgen habe ich jetzt schon wieder da einen Termin oder da kommt ja auch eine Urlaubsszene vor, wo wir da im Odenwald sind, jetzt kommen die schon wieder da hoch, die waren doch letztes Jahr schon da und so. Also Spaß nicht. Und Sie haben viele Sachen, weil Sie sagen, Sie haben keine Zettel gekriegt von Bayern Büro und so. Ich habe versucht, Ihnen einzureden oder Sie darauf hinzuweisen, dass ein ganz wichtiger Teil, das ist übrigens so ein bisschen Hobby, was Sie vorhin gerne gehabt hätten, dass Sie mal was über die Gorillas schreiben. Ja. Und nicht nur über die Menschen, sondern der Ströbele ist sehr, sehr gerne im Urwald in Afrika und guckt dort in der Wildnis frei lebenden Gorilla-Familien zu. Und deshalb finden Sie auf allen meiner Wahlplakate, wenn Sie genau hingucken, irgendwo oben ein Gorilla, weil ich den überall immer habe. Und solche Sachen, da fahre ich nach Afrika, weit weg. Und das ist sehr beschwerlich. Ich will jetzt vielleicht auch noch mal hinfahren, aber ich gehe am Stock und weiß nicht, ob ich da über die Baumwurzeln und so, wo man da lebend rüberkomme. Deshalb ist das nicht. Also ich habe mich schon bemüht, da auch was unterzubringen, aber mit mäßigem Erfolg.
Wir wollten Sie schützen. Wir dachten einfach, Gorilla ist zu sehr macho. Wir wollten sie schützen.
Und deswegen der Porsche.
Und deswegen lieber der Porsche.
Ja, alles klar.
Wir wollten auch, dass die Brandenburger das verstehen.
Ja, okay.
Nein, bei dem Porsche, der kommt ja auch in dem Film vor, ein roter.
Ja, aber Sie sitzen nicht drin.
Nee, ich sitze nicht, ich war auch überhaupt nicht da drin. Ich habe immer mal irgendwo erzählt, und das stimmt auch, dass ich mit 18, als ich einen Führerschein gemacht habe und dann in den Jahren danach eigentlich mein Wunsch, Traum oder sowas war, mal einen Porsche zu fahren. So. Damals waren die Straßen ja auch noch frei, da hätte man damit auch fahren können. So. Da ist es nie zu gekommen, bis auf ein einziges Mal, als ich mir von einem Freund, der war Professor an der TU, der hatte einen Porsche und den habe ich mal gefragt, weil ich immer zu den Gefangenen damals in der Zeit der Verteilung der Gefangenen aus der RAF dahin gefahren bin, von Knast zu Knast gefahren, nach Köln, nach Wittlich, nach weiß ich jetzt nicht mehr, wo der Bader saß. Also jedenfalls bin ich immer hin, das waren immer lange Reisen, war ich lange unterwegs und da habe ich mir den Porsche geliehen und bin mit dem Porsche anderthalb Tage da rumgefahren. Und das haben sie dann auch in dem Film dann aufgenommen, gemeinerweise, dass ich den Porsche dann vor dem Gefängnis abgestellt hatte, ins Gefängnis rein, die besucht habe und dann rauskam und dann sprang das Ding nicht an. Da mussten mir die Wärter den Porsche anschießen.
Da ist auch viel Schönes dabei. Aber
das haben Sie da auch. Also das ist die Geschichte vom Porsche. Und ich wollte einfach nicht irgendwie gebraucht werden, um für dieses Werkzeug, was ja nun dermaßen umweltschädlich ist, auch noch Reklame zu machen.
Was sehr umweltschädlich ist, dass Sie dennoch sehr gerne gefahren hätten. Jetzt heißt im Untertitel Ihr Film, Frau Dobmeier, Porträt des Politikers und Anwalts Hans-Christian Ströbele. Wird denn der Politiker durch den Anwalt definiert? Das klang heute Abend ein paar Mal so.
Definitiv. Der Meinung sind wir schon. Ganz ehrlich, wir haben ein Wort erfunden. Wir haben das Wort Entemotionalisierung erfunden. Entemotionalisierung, weil sie viele Sachen immer wieder auf die Sache runterbrechen und das Persönliche rausnehmen und die Emotionen so oft rausnehmen. Und das war so ein Wort, das uns durch den Film getragen hat. Aber wir haben dann verstanden, woher es kommt. Also für uns war das einfach der Anwalt, der immer dahinter steht, der einfach über allem steht und auch die Basis von dem Politiker ist. Und auch von den Menschen, Hans-Christian Ströbele. Das war unsere Interpretation.
Fühlen Sie sich da verstanden?
Nö.
Würden Sie nicht sagen, ist so sehe ich mich auch?
Nee, natürlich. Definiere ich viele. Das ist ja nun mein Beruf die letzten 20 Jahre gewesen. Und viel mehr als mein Beruf. Fast das ganze Leben. Als Politiker versucht man, die Sachen zu analysieren und auch zu sehen, wo sind die schrecklichen Missstände und wo muss man was ändern. Vor allen Dingen in unserem Ausbeutungsverhältnis zu den Ländern des Südens und so. Natürlich versuche ich das immer dann einzuordnen und das macht man vielleicht den Eindruck. Und ich mag das auch nicht, wenn das ganz Private irgendwie jetzt in der Öffentlichkeit diskutiert wird oder darüber geredet wird.
Bevor wir den Film dann sehen, muss ich Sie natürlich fragen, Sie haben ja den Film schon gesehen, sind Sie denn zufrieden? Luft anhalten bei den Filmemachern.
Also ich habe den auf so einem kleinen Laptop gesehen und der Ton ging auch nicht richtig. Ich war nicht begeistert, muss ich sagen.
Haben Sie Anstoß am Titel genommen? Wäre Ihnen der Revolutionär Ströbele lieber gewesen als der Bürger?
Nee, Bürger ist was Tolles. Bürger ist gut. Also da habe ich keinen Anstoß angenommen. Aber gucken Sie sich ihn erstmal an. Ich will Ihnen jetzt nicht da was vorsagen. Vielleicht kann man anschließend noch mal ein Wort drüber reden. Weil ich habe auch Kritik, auch so konkret, aber die will ich jetzt nicht vorher, weil vielleicht irre ich mich da und Sie haben ganz anderen Eindruck von dem Film.
Vielen herzlichen Dank, Herr Ströbele.
Ich will nur eine Sache sagen.
Oh, PS. Ja?
Ja, das klappt. Nein, wissen Sie?
Um 9 Uhr kommen die Nachrichten, ich sag's
ja,
doch schon mal.
Was mich immer ärgert, ich gucke ja auch Fernsehen abends so zur Entspannung, was mich immer ärgert bei diesen ganzen Talkshows und so, dass die Leute da klatschen, obwohl sie gar nicht begeistert sind, sondern weil da irgendwie einer ein Zeichen gibt. Ich habe das ja selber erlebt. Ne? Wenn man, ich will jetzt die einzelnen Sendungen da nicht aufzählen, aber wenn dann die Moderatorin reinkommt und so, alle klatschen und so, weil da hinten einer ein Zeichen gegeben hat. Ne? Das finde ich nicht. Also Beifall, ob verbal oder auch mit Klatschen, das soll man wirklich nur dann machen, wenn man begeistert ist. Sonst entwertet man dieses Mittel der öffentlichen Meinungsbildung. So.
Ich hoffe, Sie haben sich das gut überlegt jetzt mit dem Applaus. Haben Sie herzlichen Dank für das Gespräch heute Abend, Herr Ströbele. Vielen, vielen Dank, dass Sie da waren. Alles Gute für das Leben nach dem im Bundestag mit mehr Western, mit mehr Lesen. Vielen Dank auch Simone Dobmeier und Thorsten Stiegnitz, dass Sie heute Abend da waren. Herzlichen Dank für das Gespräch, für die Dokumentation, die ich ganz anders als unser Gast heute Abend wunderbar finde. Aber streiten können Sie sich anschließend darüber. Und sie beginnt nicht ohne Grund mit dem Satz, Hans Christian Ströbele ist ein sehr akkurater Mensch. Sie werden es gleich hören. So, Sie hier im Saal haben jetzt die Freude, diesen Film zu sehen, hier in der Dachlounge. Allen anderen lege ich das dringend ans Herz noch zu tun, nämlich am kommenden Sonntag, am 10. September um 23 Uhr im RBB und hier im Programm, sorry, gibt noch ein paar Bordhinweise, also im Hörfunk geht es dann nach 9 weiter mit Simon Brauer, der sendet aus Potsdam, schaltet dann aber total verrückt nach Hamburg zur Verleihung des Deutschen Radiopreises. Es geht hier noch ein paar Mal hin und her. Denn wir wollen natürlich wissen, ob unsere Radioshow als beste Sendung ausgezeichnet wird. Gegen 21.45 Uhr sind wir hoffentlich schlauer. Und egal, wo Sie sind, hier vor Ort oder am Radio, ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen guten Abend. Vielen Dank.